Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
In dieser Folge von Überpop sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über Der goldene Handschuh, und zwar den Film von Fatih Akin, der aktuell vielleicht noch im Kino läuft. Ich bin nicht sicher, der wäre jetzt schon in der vierten Woche. Wir haben beide den Roman, der dem Film zugrunde liegt, von Heinz Strunk, gelesen bzw. als Hörbuch gehört und versuchen jetzt ein bisschen über beides zu sprechen. Jetzt geht's los. Ja, Der goldene Handschuh, das ist jetzt auch schon 3 Jahre her, dass das Buch rausgekommen ist, und das ist bei mir auch fast so lange her, dass ich es gehört habe. Wie, ist das bei dir noch ein bisschen frischer?
Ich habe das, ich weiß auch nicht mehr, vor 2 Jahren, glaube ich, gehört. Also ich weiß, dass es, mein Bruder hat mir das zum Geburtstag geschenkt, weil ich gesagt habe, ich wollte mal gerne ein Hörbuch hören, weil ich ja sonst sehr wenig Hörbücher höre. Und dann habe ich tatsächlich das. Ich habe das auch auf CD und dann so, ich glaube so 4 oder 5 CDs und dann komplett, ist auch eine komplette ungekürzte Lesung.
Von Heinz Strunk selber gelesen, ne?
Und habe das dann so von Heinz Strunk selbst gelesen, genau, habe das gehört. Und fand es eigentlich ziemlich gut.
Ja, also ich habe es damals in der einzigen Solo-Folge, die ich je aufgenommen habe, das war die 2. Folge, die sich hauptsächlich um Batman v Superman, Dawn of Justice, drehte. Und da war eben auch ein kleiner Mittelteil zum Thema Der goldene Handschuh drin, der da gerade frisch war. Und ich habe den damals über mein Audible-Abo gehört. Mittlerweile ist das komplette Hörbuch übrigens auf Spotify. Also das also wenn man sich das gerne mal anhören möchte und man hat eh ein Spotify-Abo, gehört das zu den zahlreichen Hörbüchern, die auf Spotify zur Verfügung stehen. Auch in der ungekürzten Version. Also ich muss auch sagen, also was ich nur um kurz zusammenzufassen, was ich damals gesagt habe, ich fand den Roman sehr gut. Das ist auch schon der 7. Roman von Heinz Strunk gewesen. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich habe nur den allerersten gelesen, Fleisch ist mein Gemüse. Und er hat glaube ich, schon eine ziemliche Entwicklung durchgemacht seitdem. Und hat auch viel an quasi in Dokumenten, also der war, hat die Prozessakten, glaube ich, studiert im Archiv, um diesen Roman zu schreiben, und war selber viel im goldenen Handschuh zur Recherche.
Ja, und woran ich mich auch noch erinnern kann, als das Buch rezensiert wurde, als es in den Feuilletons besprochen wurde, war so bei vielen so der, ging es so in die Richtung, ja, jetzt, und das, ich glaube, der war auch mit dem Buch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert zum Beispiel. Und viele haben das so wahrgenommen, so als so ein Schritt noch mehr ins Literarische rein, weil vorher die Sachen immer so ein bisschen so auch, ja, so als poppig angesehen wurden oder so ein bisschen so auch so wie Humor oder so ein bisschen so Komiker-Romane oder Unterhaltungsromane. Und das war auch interessant, als der Roman Jürgen, der nach Der goldene Handschuh erschienen ist, kam, haben dann auch viele gesagt wieder, ja, jetzt ist er wieder so ein bisschen so im seichten Bereich angekommen.
Da hat er auch so eine Kunstfigur erfunden, ne? Das war doch aus der Sicht
von diesen... Ja, da geht es ja um zwei Typen, die so nach Polen fahren, um da so mit Escort-Damen sich zu vergnügen oder so. Und das ist so ein bisschen... Also wurde auch verfilmt. Ist glaube ich, auch auf Netflix. Jürgen, jetzt wird gelebt. Und das ist halt wirklich so ein bisschen seicht. So. Aber ich habe die Sachen vorher, also ich habe auch nichts sonst gelesen. So. Ich kann das jetzt nicht so richtig bestätigen oder verneinen, dieses Argument. Aber ich fand schon beim Hören, man hat diese Rechercheleistung, er zitiert ja auch so ein bisschen so aus irgendwelchen, so, ich weiß nicht, so Akten oder so. Ne? Also man nimmt es schon so ein bisschen wahr, dass da viel Arbeit hinter diesem Buch steckte.
Ja, was mir aber so stark in Erinnerung geblieben ist, ist die Milieuschilderung, sag ich mal. Also der Roman hatte für mich eh sowas Vignettenhaftes, dass das mehr so Episoden sind. Also gerade die Schilderung der Menschen in der Kneipe, von der ich mal vermute mal, dass das alles fiktiv ist, also die ganzen Figuren, die da diese Kneipe bevölkern. Und ich hatte das Gefühl, dass die die Passagen, die sich wirklich mit den Morden beschäftigten, das war ein kleiner Teil nur des ganz Gesamtromans, oder habe ich da eine total verschobene Wahrnehmung?
Ja, also dieses Vignettenhafte, Episodenhafte, das habe ich auch so in Erinnerung. Und das ist ja auch, es gibt ja auch noch einen anderen großen Erzählstrang, der ja auch in dem Roman vorkommt, mit dem Willi, ne?
Mhm.
Und also er erzählt so ein bisschen auch an den Morden vorbei, so kommt es mir oft vor. Das ist
genau,
halt so,
das ist was Beiläufiges halt.
Dass er dann so oft ein bisschen abbricht, wenn es drauf losgeht, oder dass man dann so weiß, so jetzt hat er wieder was, also es ja, es ist halt so oft so ein bisschen so beiläufig. Hm.
Ja, also diese Parallelhandlung, das ist eben dieser, ich habe den ganzen Namen vergessen, der hat auf jeden Fall so einen Willi, Wilhelm sowieso, der Dritte, heißt die Figur, mhm. Und das ist so, der kommt aus Blankenese und ist eine Fabrikanten oder sonst irgendwie reiche Familie. Und auch das vermutlich ist komplett
eine
fiktiv.
Räderfamilie.
Ne? Ah, eine Räderfamilie, ja. Mhm. Und der verläuft sich eben auch in den goldenen Handschuh. Der ist nur so ansatzweise, kommt der im Film vor. Ja, wie fandst du denn den Film, um jetzt mal die Wende auf das aktuelle Thema zu machen?
Nicht gut.
Nicht gut, ja. Ich muss sagen, als ich den Trailer gesehen habe, war auch meine erste Reaktion, ach nö, warum muss man denn das verfilmen? Und dann habe ich auch, weil auch als ich das, okay, Fatih Akin, dann habe ich den Trailer gesehen, der so erst das Ganze so lustig gemacht hat, nach dem Motto, der goldene Handschuh, da gehen auch normale Leute hin und dann sieht man dann die normalen Leute in so einer schnell zusammengeschnittenen Vorstellung und ich denke mir so, ey, das lässt das Ganze aussehen wie so eine deutsche Klamauk-Komödie und dann kommen dann Szenen, die dann zeigen, ja, nee, es geht um einen Serienmörder und dann denke ich mir auch so, ist das vielleicht ein Vorteil jetzt gegen das Medium, dass ich automatisch das Gefühl habe, wenn du daraus einen Film machst, wird das Ganze so ein Skandalding. Und das war das der Roman meiner Meinung nach nicht. Das war kein Serienmörder-Roman. Das war zwar ein Roman über einen Serienmörder, aber mehr quasi mehr dessen Situation, seine Lebenswelt wurde da sehr anschaulich erzählt. Ich habe ein bisschen jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich gemischte Gefühle. Also ich musste den Film sehen, um dann sagen zu können, war das jetzt eine gute Idee, das zu machen oder nicht. Und ich bin hin und her gerissen, weil ich finde, dass der Film es in Ansätzen schafft, die Stimmung von dem Roman mit den Kneipenszenen auch zu zeigen. Aber das Ganze dreht sich zu sehr darum, klar, weil du es auch versuchst, in eine geradlinige Geschichte zu bringen, wenn du so einen Film machst, macht das Ganze zu sehr, meiner Meinung nach, über den Mörder, Fritz Honka. Und ja.
Also ich fand den Film einfach aus mehreren Gründen nicht gut. Ich fand die Art, wie der Fokus ist, nicht gut. Auch so ein bisschen, wie du hast ja auch schon erwähnt, also dass er da auch so ein bisschen so eine die Sache sehr verengt, so eben dann auf diese Figur und auch dieser Seitenstrang irgendwie nur so nebenher kommt. Also der spielt eigentlich ja nur so in ein paar kurzen Szenen eine Rolle. Ich fand's extrem also in Stellen, also einerseits gerade die Kneipenszenen, da hätte ich gedacht, hätte man mehr rausholen können, auch weil mich da die Darsteller und so das alles nicht so überzeugt hat. Also dieses ganze so schmierige und der eine heißt ja auch, glaube ich, im Roman, der Schimmlige und so, dieses wirklich so, also ich hatte das beim Lesen beziehungsweise beim Hören des Romans, kam mir das noch viel, viel ekliger und viel schmutziger und viel dreckiger irgendwie vor. Und das irgendwie, vielleicht lag das auch an den Darstellern, mit denen ich nicht so warm geworden bin. Mhm. Dann fand ich ist dann an manchen Stellen so überzogen gewalttätig, dass ich schon wieder geschmacklos fand dann irgendwie, also zu sehr so draufgehalten. Aber auch, also auch selbst als Milieufilm, finde ich, hat es nicht so richtig hingehauen, weil dafür war es mir dann zu wenig. Da hat man dann zu wenig auch vielleicht so von Hamburg in den 70er Jahren oder so gesehen, weil es war ja dann immer noch hauptsächlich die Straße oder die Kneipe oder diese kammerartige Wohnung, die vielleicht noch so am besten inszeniert war und so, was vielleicht noch Ja, also das war so ein Detail, was ich so gelesen habe im Nachhinein, dass die Wohnung ja komplett nachgebaut haben in einem Studio. Und offenbar hat der Bühnenbildner das so gemacht, dass nach jedem Mord er die Wände dieser Wohnung ein kleines Stückchen enger zusammengezogen hat, um die wirklich die Ausweglosigkeit oder die immer stärkere Einengungen so in den Wahnsinn von diesem Typen zu zeigen. Das fand ich ganz nett so als Detail. So. Und also ich bin auch so ein bisschen hin und hergerissen beim Hauptdarsteller. Da war ich mir, also den, ist auch so ein generelles Ding. Also der hat mich auch nicht so richtig überzeugt, einfach, weil ich fand, der wirkte für mich zu sehr so, also man hat zu sehr so das die Maske gemerkt, finde ich. Und der wirkte für mich auch ein bisschen so zu jung, wobei ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie alt der Fritz Honka in dem tatsächlich war in der Zeit. Und ich fand generell auch, also es ist eher so eine technische Sache, den Film teilweise überhaupt nicht gut zu verstehen. Also so die Dialoge in der Kneipe oder auch irgendwie, wenn die so rumbrüllen oder so, das war extrem, also das war ja auch sehr starker Dialekt einfach oft, aber trotzdem auch rein akustisch habe ich oft viel einfach nicht verstanden. Das hat mich ein bisschen geärgert.
Okay, also das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Es ist lustig, weil jetzt, wo du es gesagt hast mit dem Alter, das war mir nicht bewusst. Ich kannte den Darsteller nicht, aber der Darsteller ist tatsächlich erst Anfang 20. Und der Honka war tatsächlich so um die 40, als er, also zum Zeitpunkt, also auch als er erwischt worden ist, so 74, 75. Also, ich finde es auch interessant, also, um mal kurz, also wie ich den Film wahrgenommen habe, der Film fackelt nicht lang. Der fängt direkt an mit einer, ich glaube, ist es nicht sogar schon, die Frau ist schon tot, und dann, wie er versucht, die Leiche zu entsorgen. Und das ist ungeheuer, also es ist einfach nur eklig. So, du sitzt da und du fragst dich, verdammt, warum gucke ich mir das an? So ging es mir. Und das dauert, also ich weiß nicht, wie lang es wirklich ist, aber es fühlte sich sehr lang an. Und es ist dann schon so geschickt gemacht, dass es dann nicht explizit gezeigt ist, aber du hörst es, wie er quasi, ja, quasi schon wieder, wie er den, man hört, wie er einen Kopf absägt. Und dann selbst, um das Geräusch zu übertönen, einen Schlager auf Platte auflegt. Und dann, also, aber vorher gibt es noch die Szene, dass er versucht, die Leiche am Stück in einem Sack die Treppe runterzutragen und es halt eben furchtbar scheitert und er einen riesen Krach macht und das Kind, das Nachbarskind von unten unten die Tür aufmacht und er dann auch so als monströse Erscheinung sie zurückscheucht, so
Das fand ich allerdings eine
Nosferatu-mäßig.
sehr gute Szene. Ja, da hat er so, oder so Gollum oder so irgendwie, habe ich da so gedacht, weil er auch ja dieses blinde Auge hat. Und das ist ja, glaube ich, auch das erste Mal, dass man ihn im Licht sieht und nicht als Schatten. Nee, stimmt nicht. Ich glaube, ah nee, doch, ja,
Ja,
kann sogar sein, weil er fängt ja
ich
dann erst danach an mit dem Sägen.
ja. Ja, vorher versucht sie es noch in den Sack zu stecken halt und dann entsorgt er die und dann ist es so, dass man sieht, wie er die Leiche wegbringt und dann gibt es einen super albernen Jumpscare, dass eine Fahrradfahrerin oder ein Fahrradfahrer an ihm vorbeifährt, als er von diesem Schrottplatz zurückkommt, wo er eben gerade die Leichenteile weggeschmissen hat. Und da habe ich auch schon gedacht, so, ey, ernsthaft, willst du jetzt mit solchen Mitteln arbeiten in diesem Film? Aber das ist das einzige Mal, dass sowas kommt. Und später, ja, die Gewalt ist zu sehen, aber ich glaube, dass eher die sexuellen Elemente dem Film seine 18er Freigabe beschert haben, weil es gibt halt diese ganzen ekligen Sexszenen, dass es auch im Roman kommt, das auch vor, dass halt eben Fritz Honka, was der eben mit den Frauen anstellt, bevor er sie umbringt. Und der Darsteller, den halt eben auch oft einfach unten ohne rumläuft. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass der Film seine Freigabe ab 18 bekommen hat. Und da frage ich mich auch, ist das, inwieweit ist das auch Marketing? Also, weil es ist definitiv kein Splatter-Horrorfilm. Trotzdem, und das ist jetzt, darauf wollte ich eigentlich hinaus, wir beschweren uns ja beide so ein bisschen, dass dieses Milieustudienmäßige des Romans abhanden gekommen ist. Und das Absurde ist, wir beschweren uns, dass der Film zu voyeuristisch ist in Bezug auf Mord und Totschlag und Blutrünstiges und dass der Elendsvoyeurismus nicht genug befriedigt wird. Also da sind ja zweierlei, eigentlich ist das bitter, dass da zweierlei niedere Instinkte gegeneinander ausgespielt sind und der eine wird anscheinend mehr und der andere weniger bedient.
Naja, ich finde aber, der Film scheitert auch einfach auf verschiedenen Ebenen, weil er auch, wenn er wirklich dieses ganze Thema mit den Morden, ich meine, man hätte das ja auch noch viel, viel greller und viel grotesker und so machen können. Und das hat dann für mich nicht so zusammengepasst, dass er dann so in manchen Stellen ja auch, wie das der Roman sehr feinfühlig macht, aber der Film schafft es halt nicht so rüberzubringen, so denn die auch so ein bisschen diese menschliche Verlorenheit von dem Typen darzustellen, wie er halt dann später so versucht, trocken zu werden und dann diesen Nachtwächterjob hat und sich in die Putzfrau verliebt und so. Und also da hat man ja auch, da merkt man so, okay, jetzt versucht der Film ein bisschen Sympathie so aufzubauen. Aber auch dieses...
Es ist eine Szene, eine einzige Einstellung, 10 Sekunden, dass du ihn im Bett liegen siehst und er zittert und er ist auf Entzug, weil er vorher gesagt hat, ich höre jetzt auf zu saufen zu seinem Bruder. Ich habe jetzt einen neuen Job und dann in der nächsten Szene ist er schon Nachtwächter und ist auch schon anscheinend erfolgreich trocken, bis er dann eben einen Rückfall hat. Ja, also ich will jetzt nicht den Film total schlecht machen, weil ich würde auch sagen, der Film ist nicht, meiner Meinung nach also ich hatte das Gefühl, es war kein totaler Reinfall, aber ich werde den Film auch nicht im Gedächtnis behalten. Also
ja, ich fand ihn einfach auch nicht rund dann in dem Sinne. Ja. Das ist halt weder das eine noch das andere so richtig war. Und man hätte da durchaus einen besseren Film draus machen können, glaube ich. Deswegen bin ich auch da ein bisschen enttäuscht, weil ich einfach so Fatih Akin so als Regisseur, wenn man jetzt so drängt, an Soul Kitchen oder so.
Ach, nicht an Chic?
Nee, schon, gar nicht.
Also Soul Kitchen ist auch so, gegen auch die Wand.
So ein Hamburg-Film, ne, und so.
Ja,
also ich bin ein bisschen ratlos auch.
Ja, ich hatte auch schon dir geschrieben vorab, ne? Ich weiß gar nicht so genau, was für alles, was ich da groß zu erzählen soll. An dir geht's wahrscheinlich ähnlich. Ich würde trotzdem noch ein paar Sachen nennen, die ich gut fand. Also ich hatte meine Schwierigkeiten mit der, wie der Hauptdarsteller aufgemacht war. Aber eigentlich fand ich die Maske relativ überzeugend. Ich fand das mit dem schielenden Auge sehr übertrieben und ich habe mich gefragt, wie das gemacht ist, ob das mit einer Kontaktlinse gemacht ist oder so, weil der kann ja nicht die ganze Zeit angestrengt schielen. Und die halt auch die Nase ist natürlich auch prosthetisch und so. Also das, es war schon der Film, der Ekel, den man empfindet bei dem Film, der ist nicht nur aus der Gewalt, der ist auch wie diese Wohnung sehr, das finde ich schon sehr gut von der Ausstattung her gemacht. Auch ich fand die Kneipenszenen und die Kneipengäste auch nicht total, also misslungen. Also das fand ich schon, glaube ich, hat mir besser gefallen jetzt als dir, aber trotzdem von dem, was dann einfach passiert, ist es nicht so stimmig. Interessant fand ich die Musikauswahl, also die ganzen Schlager, die da drin laufen, da denkt man sich, müsste man eigentlich mal mehr hören, so mal so quer hören, was es alles an Schlager in den 60ern und 70ern gab, was auch teilweise deutschsprachige Coverversionen von englischen Songs sind. Ja, und so das Erkennungsthema, das er immer wieder auflegt, ist ja, es geht eine Träne auf Reisen von Adriano, nee, ich weiß nicht mehr den Namen, hatte ich auf jeden Fall, von Adamo. Ja, das finde ich, also von der Produktion her ist das interessante Musik. Also, noch kurz auf was mich wirklich gestört hat und was so ein bisschen horrorfilmmäßig war und in keinem guten Sinne, ist, wie die zwei, die Nebenhandlung hier eingeführt wurde, nämlich mit den beiden Schülern. Dem jungen Willi und seiner Klassenkameradin oder seiner Mitschülerin, die wirklich nur in 2-3 Szenen vorkommen. Der Darsteller von Willy ist übrigens der Hauptdarsteller aus Chick, also nicht der Titelfigur, sondern der anderen, der Erzählerfigur. Ist das der Erzähler im Buch? Nee, aber du weißt, was ich meine. Und zwar ist es so, dass in ihrer Einführungsszene, wobei es sind zwei Szenen nacheinander, dass die ein bisschen durch Hamburg laufen und sich so lose verabreden für die Sommerferien und er gibt ihr eine Cola aus, übrigens prominent im Film die ganze Zeit immer Afri-Cola. Fritz Honka sieht sie und gibt ihr Feuer und ist dann für ihn immer so eine, der stellt sich dann immer sie vor, wenn es um die Tochter von der Frau Voss geht. Und dann später wird das Ganze dann, schließt sich sozusagen der Kreis kurz vor Schluss des Films, dass die dann tatsächlich in der Kneipe sind. Und das ist auch nah dran, meiner Meinung nach, am Buch, was dann passiert. Allerdings, dass Honka dann dieses Junge, ist wirklich ein Mädchen, ne? Die ist ja irgendwie, soll vielleicht 14, 15 sein, auch wenn die Darstellerin was älter ist. Und das ist dann also horrorfilmmäßig, dass er dir dann nachläuft und dann geht sie aus der Kneipe raus und er verfolgt sie. Aber dann endet der Film plötzlich mit dem, was im Buch nur so eine Randnotiz am Schluss war, nämlich wie der Honker dann nämlich erwischt wird. Und das ist tatsächlich so passiert, dass ein Brand ausbricht in dem Haus, und dann die ganzen Leichen, die er quasi, nein, nicht quasi, das ist der Anfang davon, dass ich mir das jetzt abtrainiere. Ich will gar nicht wissen, wie oft es in unserem Podcast vorkommt, dass ich quasi sage, dass die Leichenteile, die er in den ganzen Verschlägen und auf dem Speicher versteckt hat, dann von der Feuerwehr gefunden werden, als die den Brand löschen. Und dann wird er auch prompt festgenommen und der Film ist aus. Und was so ein bisschen fehlt, ist denen, was dann später noch mit der Figur geschah. Das habe ich fast noch erwartet, dass dann dieser Text am Schluss kommt, den man sonst so in so Biopics hat. Ja, weil der Honka ist tatsächlich nur.
Ich bin dann auch relativ schnell raus aus dem Kino, weil ich hatte keinen Bock mehr. Und es kam ja dann noch so quasi die Originalaufnahmen von einigen Leuten und dann wer die gespielt hat, ne?
Ja, so das hab ich noch gesehen. Also ich bin fast noch den kompletten. Ich glaube, ich bin sogar bis zum Schluss des Abspanns sitzen geblieben, weil ich nämlich noch die Liste der ganzen Songs gesehen habe, wo dann auch Schlager drüber stand. Ich habe jetzt online leider noch keine Liste gefunden, weil, wie gesagt, würde ich gerne nochmal anhören. Aber es war auch so, dass ich im Woki in dem alten kleinen Saal war. Ich weiß nicht, ob du das Bonner Woki, das hast du nicht mehr so richtig in Erinnerung wahrscheinlich, so lange her, dass du da warst.
Doch, ich war da vor ein paar Jahren noch, ja.
Die haben irgendwann in den letzten paar Jahren mal umgebaut und haben richtig schön renoviert. Der kleine Saal, der früher das Atelier war, heißt jetzt der rote Saal, hat komplett neue Sitze und das ist so, du bist da gefangen. Die haben nur von einer Seite Zugang, auf der anderen Seite ist das so abgesetzt, wo es zu den Toiletten geht. Und die haben den großen Saal verkleinert und da noch einen weiteren Saal mit einem sehr steilen Rang, da war ich aber noch nie drin, eingebaut. Weil das war ja enorm groß, der Hauptsaal vom Woki. Und da haben sie, glaube ich, so knapp ein Drittel von abgeknapst, um noch einen weiteren Vorstellungssaal zu haben und haben jetzt drei. Und auf jeden Fall lief das in dem kleinsten Saal, in dem alten. Ich war eben gefangen und es saß ein Pärchen neben mir und die sind nicht gegangen und dann habe ich mir auch keinen Stress gemacht, aufzustehen. Aber was interessant ist, ich hatte mir 0,5 Bier gekauft vor dem Film und ich hatte es nicht ausgetrunken. ich habe zwar immer mal wieder, aber der Film macht auch keinen Bock drauf, Bier zu trinken. Ja, vielleicht eher Farco, Fanta Cola. Wobei sie im Film keine Fanta trinken, sondern irgendeine andere Orangenbrause. Anyway, worauf wollte ich hinaus? Du wolltest schnell raus, ja. Das hat so ein bisschen gefehlt, dieses, was dann aus dem Honka wurde. Der wurde nur einmal des Mordes und ansonsten dreimal Totschlag verurteilt. Und war auch in der Psychiatrie, aber ist tatsächlich dann irgendwann freigelassen worden und hat unter einem neuen Namen in einem Altersheim gelebt, wo er sich immer über den Leichengeruch beschwert hat, den er gemeint hat wahrzunehmen. Und ist 98 verstorben. Ja. Ja, 76 wurde verurteilt und 93 entlassen und dann noch 5 Jahre war er in einem Altenheim.
Ja, der Film macht dann halt einfach so eine runde Geschichte. Ne? Der macht dann einfach am Ende den Sack zu und es wird dann einfach, es ist dann einfach vorbei.
Ja. Ja, also mir wird er wahrscheinlich nicht besonders in Erinnerung bleiben. Ist Chick mir aber auch nicht. Und ich weiß auch gar nicht, was Fatih Akin, der hat bestimmt dazwischen noch was anderes gemacht. Ach so, natürlich. Dieses Aus dem Nichts, den habe ich nicht gesehen. Mit dem, der NSU-Film von Fatih Akin quasi. Also zumindest lose inspiriert. Ja, der aber dann eine internationale Produktion war, so ein bisschen. Zumindest mit der Diane Heidkrüger alias Diane Kruger als Hauptdarstellerin. Ja, und Soundtrack von Josh Homme von den Queens of the Stone Age. Ja, bin ich auch nicht so sicher, ob der jetzt besser war, aber der ach, der war sogar auf der Shortlist für den fremdsprachigen Oscar, aber hat bei den Golden Globes gewonnen damals. Der hieß In the Fade im Englischen. Ja. Ja, also insofern war Fatih Akin auch zwischendurch noch fleißig. Aber Roman würden wir jetzt beide eher empfehlen. Und den ja, Film, definitiv. Man kann beides jetzt sich noch ansehen, obwohl wir jetzt komplett gespoilt haben. Aber ich denke, da ist der Weg das Ziel, wenn man sich den Roman zu Gemüte führt.
Mhm. Ja, also wie gesagt, ich bin ein bisschen ratlos einfach jetzt bei dem Film. Da weiß nicht. War für mich keine runde Sache.
Nee. Tja, dann haben wir eine relativ kurze Folge, fürchte ich. Da hast du noch was anderes zu erzählen.
Ich habe mir jetzt gerade vorhin noch zu Ende angeguckt, eine Doku über die Flat Earthers bei Netflix.
Ach, zu Schande.
Die war aber so ein bisschen langwierig irgendwie, weil es da auch dann so teilweise so in so interne Streitereien geht, so wer jetzt der wahre Botschafter von der Flat Earth ist und so. Und es geht so ein bisschen dann irgendwie darum, wie die mit wissenschaftlichen Experimenten versuchen, dann die Global Earth Vertreter zu entlarven und so. Aber ich fand es ein bisschen langweilig. Ich habe so 3 Anläufe gebraucht, um es jetzt zu Ende zu gucken.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Flat Earth, verstehe ich.
Ende ist ganz wichtig, weil sie dann so, ganz witzig, weil sie dann so ein Experiment machen, so drei Typen, und es quasi halt schief geht und sie quasi dann davor stehen und quasi bewiesen haben, dass die Erde rund ist und dann so, Mist, und was machen wir jetzt?
Ich verstehe Flat Earther nicht. Also bei vielen Verschwörungstheorien kann ich noch verstehen, erstens, warum man das behauptet, zweitens, die Erklärung, warum sollte jemand, wenn die Erde flach wäre, was hat man davon, zu behaupten, die Erde sei nicht flach? Das ist so absurd. Also, ich verstehe das nicht. Also wenn du jetzt behaupten würdest, der 11. September sei von den Amerikanern inszeniert worden, da könnte ich jetzt noch nachvollziehen, wie man auf so eine Idee kommen könnte. Aber bei Flat Earth verstehe ich es einfach nicht.
Also was halt viel dazu kommt, ist sowas, so ein Skeptizismus, ne, dass die etablierte Wissenschaft einfach, dass die sich alle irgendwie absprechen und so in so unter sich so bestimmte Sachen ausmachen und irgendwie vielleicht, ist auch nicht, das sind so Leute, die dann irgendwie ausgeschlossen wurden auch aus der wissenschaftlichen Gemeinde oder irgendwie nicht so.
Ja, aber das ist doch keiner, der ernsthaft irgendeinen wissenschaftlichen Hintergrund hat, der das was behauptet. Das sind doch nur Leute,
ja, so Hobby.
Zu viel YouTube-Videos gucken. Und das ist wirklich interessant. Ich weiß nicht, ob das diese Doku behandelt, aber ich glaube, dass Social Media eine sehr große Rolle spielen, dass man sich in so eine Wahnvorstellung, sage ich mal, reinsteigern kann. Weil man, wenn man einmal anfängt, so Verschwörungsvideos zu gucken, bekommt man immer mehr davon vorgeschlagen. Und dann konnte man dem Glauben verfallen, dass das dem so sei. Und das kann man auch viel anwenden. Also das ist, also YouTube ist sehr gefährlich, das geht ja über eine Filterblase hinaus. Also auch, dass man das, was man, ich mache mir manchmal Sorgen, wenn ich ab und zu mal sowas quer gucke, dass ich da in was reinrutschen könnte. Mhm. Also nicht, dass ich wirklich der Gefahr laufe, zu glauben, die Erde sei eine Scheibe, aber... Das war Überbob Folge 58. Die nächste Folge erscheint voraussichtlich Ende März und ich bin noch nicht ganz sicher, worum es darin gehen wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Es geht deine Träne auf Reisen. Sie geht auf die Reise zu mir. Der Wind bringt sie mir mit den Wolken. Und ich weiß, sie kommt nur von dir. Es geht deine Träne.